Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier.
Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
Los geht's. Rainer, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns riesig.
Schönes Wetter hätte man noch mitbringen können.
Es wird vielleicht noch.
Ja, wir reden es herbei.
Ja, genau. Rainer, wenn wir jetzt da mal so ein bisschen da durchgehen, was du alles gemacht hast oder immer nur aktuell machst, da werden ja, glaube ich, einige ziemlich blass werden, mit was für Persönlichkeiten du zusammengearbeitet hast, beziehungsweise aktuell noch arbeitest. Also ich habe mich jetzt heute Morgen mal durch deine Website geklickt und mal geguckt, wen man denn da so alles findet. Und da war ich schon mal sprachlos. Erzähl mal allen, die dich nicht kennen, was du machst.
Was ich mache, ich versuche, den Leuten Kultur beizubringen, indem ich ihnen Kultur vorsetze. Und das mache ich mit Künstlern, die ich zum Großteil den Aufstieg dieser Künstler mit begleitet habe, weswegen ich mit einem Großteil dieser Künstler auch eng befreundet bin. Ob das jetzt Mario Barth ist oder Wolfgang Niedecken oder wen haben wir denn noch? Jetzt mal egal, die habe ich alle von Anfang an begleitet und mit denen bin ich heute noch sehr gut befreundet.
Wie kamst du dazu, genau das zu machen?
Sehr gute Frage. Es hat mich mein Sohn auch gefragt, als ich ihm die Agentur vor ein paar Jahren angetragen habe. Wie funktioniert das eigentlich? Ich konnte es ihm auch nicht erklären. Ich habe das halt vor jetzt 43 Jahren, was haben wir, 2024, ja, vor 43 Jahren angefangen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es hat sich so ergeben. Ich meine, ich habe ja ganz was anderes gemacht. Ich habe dort Diplom-Mathematik studiert.
Boah, krass.
Aber nur bis zum Vordiplom. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits 5 Firmen und dann habe ich mich entschieden, in diesem Fach nicht weiterzuarbeiten. Aber tatsächlich hat mich, es gab es damals an den Hochschulen, ich habe an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert, gab es tatsächlich zum Vordiplom eine Berufsberatung. Kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Und die 2 Stunden kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Alles mit 1 Komma bleibt an der Uni, alles mit 2 Komma wird Assistent vom Professor und alles mit 3 Komma geht zur Versicherung und rechnet aus, wie man Leute bescheißt. Und ich wäre in der letzten Sparte gewesen und habe gedacht, das wird sicherlich nicht mein Beruf. Aber das analytische Denken hat mir bis heute geholfen, weil mein Beruf ist ja auch sehr viel mit Zahlen. Außerdem bleibe ich dabei, Mathematik ist ein sehr, sehr kreatives Fach. Ich weiß, da wird es an der Schule wird Rechnen gelehrt, auch wenn es Mathematik genannt wird. Das hat mit Mathematik nichts zu tun. Aber wenn man ins Mittelalter zurückschaut, auf Da Vinci, Michelangelo und noch ein paar andere Größen, waren alles großartige Mathematiker. Also insofern, das ist sehr nahe beieinander. Wenn man ein bisschen überlegt, sagt man ja, Beweisführung ist nie etwas, das man Schema folgt, sondern man muss sich schon überlegen und es gibt mehrere Wege, um etwas zu beweisen. Man braucht also gewisse Kreativität, um dann daraus den richtigen Weg oder den für sich richtigen Weg zu finden.
Absolut. Aber nehmen wir uns doch mal mit, also zu einem ganz konkreten Fall, du hast gerade erzählt, du begleitest manche Künstler von Anfang an. Wie läuft das? Also kommen die zu dir? Siehst du die irgendwo? Also, keine Ahnung, Mario Barth oder ich habe Teddy auf deiner Homepage gesehen.
Ja,
also,
Teddy habe ich vorher vergessen. Ja, das ist auch noch ein Freund geblieben und geworden. Das Café Spielplatz war der Nukleus und auch unbedingt ein wichtiger Wegpunkt in diesem ganzen Dasein.
Geh da vielleicht auch mal mit einem Satz drauf ein, weil jetzt aktuell ist ja am Café Spielplatz die Cocktailbar, aber als ich so 15, 16 war, war das Café Spielplatz noch was ganz anderes.
Da war es eine Kleinkunstbühne und die ist 1987 eröffnet worden und hat sich in den 25 Jahren ihres Bestehens zu einer der wichtigsten Kleinkunstbühnen in Deutschland gemausert. Auch wenn sie mit 99, den berühmten 99 Plätzen, mit die kleinste war. Da hast du natürlich dann ein wunderschönes Zusammenspiel gehabt mit meinem Bruder, der als einer sehr erfolgreicher Kabarettist durch alle Bühnen getingelt ist hier in Deutschland. Ich habe sein Management gemacht, habe mit denen Bühne telefoniert. Du, wer spielt denn bei dir gerade? Wer war denn bei dir gerade toll? Und tatsächlich bin ich die ersten 15 Jahre rumgefahren, rumgeflogen, rumgechattet und habe mir alles angeschaut, was im Spielplatz aufgetreten ist. Ob das in Bühlen-Ceylan war oder in Dieter Nuhr. Auch ein Mario Barth war im Spielplatz eingebucht. Es war die einzige Veranstaltung in 25 Jahren, die wegen des Erfolges rausverlegt wurde und dann im Unipark stattgefunden hat. Wir haben nur 4 Tage, dann jährt sich das zum 20. Mal im Übrigen.
Krass. Also das heißt wirklich ganz plain, du hast Akquise gemacht. Also du hast dir die Leute anguckt und hast gesagt, hey, funktioniert das? Kann das nicht funktionieren? Was? Also weil Comedy, Unterhaltung, Kleinkunst ist ja eine sehr subjektive Sache. Also was sind denn so Gütekriterien, die bei einem großen Publikum gut ankommen?
Ja, oder auf was achtest du? Also, ja, zuerst einmal, ich setze mich, wenn ich auch jetzt noch Sachen anschaue und ein Kollege anruft, dann komme ich meistens hin und habe Plätze reserviert bekommen in der 3., 4. Reihe. Da sage ich, genau da sitze ich nicht, gibt es in der letzten Reihe noch was? Weil ich möchte, dass der Künstler auf der Bühne ja auch noch den erreicht, der ganz hinten sitzt. Der sieht vielleicht nicht mehr ganz genau die Mimik, aber er versteht auf jeden Fall nochmal die Pointen. Und speziell beim Pointeaufbau kam mir natürlich die Zusammenarbeit oder halt das Dasein mit meinem Bruder sehr zu Pass, wo ich immer wieder gesehen habe, wie man eine Pointe aufbaut, wie sie funktioniert. Das ist das eine. Dann muss einfach der Habitus auf der Bühne, das Dasein, wie der Künstler sich gibt, wie er mit dem Publikum umgeht, ist er sehr arrogant, hat er einfach die notwendige Schärfe, um einen Zwischenruf zu parieren, in welcher Art pariert er ihn. Und das sind dann so Dinge, die alles zusammenspielen, und gerade in der Kleinkunst sitzt man später, wenn man irgendwo jetzt, sagen wir, ich habe mir den in der Springmaus in Bonn angeschaut, und dann sitzt man später, die Leiterin der Springmaus war über 20 Jahre, die Andrea Heister, und dann sitzt man mit der Andrea, mit dem Künstler, noch in der Hotelbar, und wenn man weiß, das Hotel hat keine Bar, die Springmaus hat auch eine Bar. So, und dann erörtert man neben der Bühne das Geschehen auf dieser Welt bis morgens um 4 Uhr. Und da lernt man einen Künstler sehr viel besser kennen, als wenn man auf der Bühne anschaut. Und der Volker Pispers hat mal zu mir gesagt, müssen wir immer diese 2 Stunden oder 3 Stunden auf der Bühne spielen, bevor wir uns dann an der Hotelbar dann zum gemütlichen Teil treffen. Und der Satz, der gilt eigentlich, ja, und der ist eigentlich extrem wichtig. Ich habe auch Künstler schon abgelehnt, die waren gut, die haben auch ihren Weg gemacht, sind auch heute relativ erfolgreich. Mir haben sie aber nicht taugt, und das sind manchmal Kleinigkeiten. Ohne jetzt einen Namen zu nennen, geht man nicht auf die Bühne und sagt, herzlich willkommen, heute feiern wir Kristallnacht. Ja, wie heißt der Künstler jetzt? Egal. Ja. So, das sind Dinge, die finde ich einfach, die tut man nicht. Und deswegen habe ich mit dem Künstler zum Beispiel, der das davon sich gegeben hat, als Eröffnung, nie zusammengearbeitet.
Wie läuft denn so eine Zusammenarbeit ab? Das heißt, du, also der Werner hast du gemanagt, bei den anderen, also dein Bruder, bei den anderen, wie lief das da? Also hast du die nur in Anführungszeichen dann vermittelt an Spielplatz, an andere Venues, oder wie funktioniert sowas dann?
Naja, man hat ja ziemlich schnell in Kontakt dann zu irgendeiner Agentur, die man über die Jahre natürlich auch wiederum alle kennenlernt. Da gibt es dann die große Börse in Freiburg. Da kann ich mich jetzt in der Jahreszahl vertun. Ich meine, die gibt es seit 1983. Und ich war Minimum seit 1987 Gast dort. So, das sind ungefähr 200 Agenturen aus Deutschland, die da in einer großen Messehalle in kleinen Ständen sind, ihre Künstler anbieten, und parallel dazu findet in 2 Theatersälen 30 Minuten Vorträge dieser Künstler statt, sodass man sich schon mal einen ersten Eindruck bekommt und mit den Agenturen dann einfach auch ins Gespräch kommt. Auch da wiederum, es gibt sehr viele gute Kneipen in Freiburg, trifft man sich abends bis in die Puppen. Und es gab immer mal eine Disco, das KGB, wo dann zum Schluss wirklich alle abgefeiert haben bei genügend erfrischenden Getränken. Und auch da kommt man sich deutlich näher. Und da wird man dann automatisch natürlich, gibt es auch da ein Ranking, es gibt Bühnen, die sind wichtig, da wird man dann angefragt, du, wir haben da einen Künstler, den guckt man sich dann an, und das Spielplatz war eine der Bühnen in Deutschland. Wenn man das sich mal durchguckt, wer da alles gespielt hat, nochmal, ich habe vorher schon gesagt, Bülent Ceylan, Harald Schmidt, Dieter Nuhr, Volker Pispers, Mario Barth war eingebucht, hat dann nicht gespielt, Wolfgang Niedingen hat ein Ständchen gegeben, Patent Ochsner sagt vielleicht jetzt weniger den meisten Leuten noch was, Patent Ochsner war in den 90er Jahren, das was Bab in Deutschland war, waren die in der Schweiz, ja. Und ich war verrückt genug, die anzurufen und zu fragen, ob sie mal in Gmünd spielen wollen. Ja, derweil haben die in der Schweiz die 5000er Halle gefüllt. Und dann sind die gekommen mit einem, wirklich mit einem Tieflader, das war ein 40-Tonnen-Ding, sind auf der Münsterplatz gefahren, haben das Kaffeespielplatz gesehen, sind reingekommen, haben Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und haben gesagt, so, wo ist die Halle zum Aufbauen? Und ich habe gesagt, ihr sitzt gerade drin. Da hat sich bewiesen, dass der Schweizer lang braucht, um zu antworten. Das hat gedauert. Und das war dann auch sehr lustig. Da haben wir dann hinten in der Toilette war dann der Monitorplatz. Krass. Einen anderen Platz haben wir leider nicht gehabt für den guten Mann. Und dann sind 7 Mann auf der Bühne gestanden, inklusive Schlagzeug, 2 Keyboarder und noch ein paar andere Menschen. Und mit Bühne Huber, das hat sich der Frontmann von denen war sehr lange dann eine Freundschaft entstanden, weil der hat sich nie mehr eingekriegt über das. Und mit Till und Obel ging mir das genauso. Daraus ist dann tatsächlich was geworden. Die habe ich dann 10 Jahre lang neben meinem Bruder in Süddeutschland vertreten. Die sind auch gekommen, haben gesagt, ah toll, und wo spielen wir jetzt? Ich habe gesagt, ja hier.
Krass, ja. Ja, ja.
Der Till erzählt die Geschichte bis heute. wie verrückt das denn ist, jemand so zu engagieren. Aber die Leute haben Kaffeespielplatz gehört und sind gekommen, haben teilweise auch einfach nicht gewusst, wie klein der Laden ist. Und sind aber oft geblieben und sind auch noch in so einer Zeit, wo sie größer waren, wie der Hans-Dieter Hüsch zum Beispiel, der hat halt dann am Samstagmittag um 14 Uhr gespielt, weil er abends um 20 Uhr in Stuttgart war. Hat er gesagt, weißt du was, spielen wir halt mittags. Hat er gesagt, ja, das wird ja auf jeden Fall voll. Mit dem Namen war ja auch ruckzuck voll. Also der Georg Danzer, warum musste er am Spielplatz spielen? Hat aber gespielt, weil es ihm einfach gefallen hat. Weil ich ihn mal mit seiner Ovation und seiner Tourbegleiterin im 2CV zum Flughafen verbracht habe. Du kriegst eine Ovation halt einfach im 2CV nicht in den Kofferraum.
Ja.
Also saß auf dem Beifahrersitz, er mit seinen, der ist ja ein 2-Meter-Mann, er saß hinten, 2CV, seine Begleiterin war auch nicht gerade eine kleine und vor allem auch etwas rundlichere, die saß auch hinter drin und ich bin vorne gefahren.
Super, großartig. Jetzt hast du ja gerade vorhin erzählt, also du hast ja sowohl die Leute fürs Spielplatz angeworben, aber auf der anderen Seite hast du ja auch deinen Bruder und andere Künstler gemanagt. Wie läuft das ab? Also wie, das war so der Anfang, oder?
Ich habe Till und Obel gemanagt, neben meinem Bruder, weil es einfach, ich mit dem Till Hoheneder verbindet mich bis heute auch eine tiefe Freundschaft, weil ich es einfach lustig fand mit den beiden. Oder mit dem Keyboarder mit den dreien. Und auch das Drumherum bei den beiden war einfach große Klasse und lustig und einfach. Alle anderen Anfragen habe ich immer abgelehnt fürs Management, weil ich die Kultur immer als eine Leiter gesehen habe. Das habe ich auch in alle Räte, in denen ich im Laufe der Zeit gesessen bin, immer so formuliert. Kultur findet nicht auf einer Ebene statt, sondern beginnt unten und läuft dann ganz gemächlich die Treppe hoch bis zu den großen Hallen. Und so ist mir es ja mit einigen Künstlern auch passiert. Das ist das falsche Wort, aber so hat es sich ergeben. So dass ich mit Mario Barth im Unipark angefangen habe, also im Café eingebucht, im Unipark dann mit 380 Leuten gespielt und heute die Schleierhalle mit ihm spiele. Oder halt die Oberschwabenhalle oder die Ratiofarm, also dann die großen Hallen. Mit Bülent Ceylan genauso, mit Luke Mockridge genauso. Und diesen Weg, da kann man nicht noch nebenher Management machen, es sei denn, man entschließt sich die Agentur aufzublasen mit noch mehr Personal, wo dann jemand sich um den Künstler kümmert, der andere macht dann Hallen, der dritte macht die Kleinkunst und all das wollte ich nicht. Ich habe jahrelang alles selber gemacht mit einer 20-Stunden-Kraft.
Krass.
Und mehr nicht. Und alles heißt Werbung, Plakat entwickelt, plakatiert, Veranstaltungen an Land gezogen, die Programmhefte geschrieben, die Programmhefte designt. Alles halt.
Brutal. Brutal. Also, ja, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Du zählst das gerade so, ja, und das und das und das und das und das und das und das. Also, ich glaube, jeder, der mal irgendwas, irgendeine Veranstaltung organisiert hat, der weiß, was da dahinter steckt. Und wir sprechen ja hier von also ganz anderen Dimensionen. Also.
Ja, das ging ja dann hoch bis zu Depeche Mode in der A1 in Friedrichshafen mit 10.000 Leuten. Und was ein besonderes Konzert war, da kann ich noch kurz drauf zurückkommen. Oder halt der Grönemeyer im Waldstadion mit 30.000 Open Air. Oder Westernhagen. Und um nochmal auf Depeche zurückzukommen, weil was, du hast Depeche Mode gemacht. Sage, ja, ich habe Depeche Mode gemacht. Und das war damals das Konzert, wo ich mich danach entschlossen habe, ich gehe aus dem Rock'n'Roll raus. Weil das war 2006, da ist im Januar die Sporthalle, die Eishalle in oder unten am Bodensee irgendwo eingefallen, ah, mit mehreren Toten. Ja. Ja, und der Name fällt uns vielleicht nur ein, mir ist jetzt gerade entfallen. Und dadurch waren natürlich alle Hallen, die ähnlich gebaut waren oder sogar von diesem Zimmermann gebaut waren, sind unter besonderer Beobachtung gestanden. Und die A1 in Friedrichshafen wurde von diesem Zimmermann unter mit diesen Holzbalken, mit dieser Statik gebaut. Und wir haben da die Depeche Mode drin gehabt. Und die waren da gerade wieder auferstanden und sind aber im Steilflug nach oben gegangen, was keiner erwartet hätte. Und was die Engländer dann gemacht haben, haben gesagt, na prima, dann kommt die Produktion ist immer größer geworden. Zum Schluss war die eigentlich für solche Hallen wie die A1 in Friedrichshafen gar nicht mehr geeignet. Geeignet in dem Fall nicht, weil einfach immer mehr Zeug ins Dach gehängt wurde. Genau das, was man halt vermeiden wollte in dem Moment. So, und das hat dann dazu geführt, dass das nennt sich Bridlen, wenn man einen Punkt auf mehrere, einen Punkt, der unter dem Boden ist, eine Last auf mehrere Punkte im Dach verteilt. So, diese Bridlerei hat natürlich unterschiedliche Winkel, die kann irgendwann mal niemand mehr berechnen. Ja, das ist ein Unding. Und irgendwann mal war klar, eigentlich hängen die so viel Zeug ins Dach, dass wir nicht mehr genau wissen, ob das funktioniert. Und die Genehmigung war dann erteilt für das Konzert ohne Schnee, was im März, damals vor 20 Jahren knapp, durchaus noch möglich war. Und es war an dem Tag auch, wir hatten einen Meter Schnee auf dem Dach. Mhm. Es ist die A1, die Runddachhalle, da kann man nicht einfach runterschaufeln. Das ist 30 Meter hoch, haben wir die Halle so lange eingeheizt, bis der Hausmeister gesagt hat, demnächst haben wir eher die Gefahr, dass sie abfackelt da oben.
Dass der scheiß Schnee schmilzt.
Ja, der ist halt nicht geschmolzen.
Nein.
Der ging gar nicht. Ich habe das Konzert eigentlich nur gehört, gesehen habe ich es nicht, weil ich mir 2 Stunden lang da angeguckt habe. Und immer gewusst habe, unter dem Dach sind 10.000 Leute. Und habe dann nachher zum Lautenschlager, zum auch ein sehr, sehr versierter, großer Tourneeleiter gesagt, Lauti, das war's. Ich werde nie mehr solche Veranstaltungen machen. Wir spielen hier mit dem Leben von 10.000 Leuten. Wir haben Notfallpläne eingerichtet, um möglichst schnell ein Feldlazarett hochzuziehen. Wir haben alle 30 Minuten eine Sicherheitsbesprechung gehabt, ob irgendwo irgendwas ist. Also Da ging alles schief an dem Tag. Also war alles schwierig an dem Tag. Und dann mussten die Damen und Herren auch noch rausfliegen, weil sie am Morgen in Frankfurt einen Termin hatten. Und der Flughafen in Friedrichshafen sagte, nee, 11 Uhr ist Feierabend. Was nicht geklappt hat für die Jungs, auch wenn sie bloß rüberlaufen mussten zum Flieger. Und Gott sei Dank war der Chef dort Fan von Depeche Mode und hat die haben keine Autogramme gegeben. Und da habe ich gesagt, Leute, ich brauche ein Plakat, ich brauche 4 Plakate unterschrieben, aber bitte echt nicht du hier im Büro. Mhm. Und das habe ich auch dann gekriegt. Und dann sind wir wieder rüber und habe gesagt, so hier, hat er gesagt, braucht euch gar keine Sorgen machen, wir haben Bombenalarm, es fliegt gerade gar niemand.
Ach.
Ja. Also das kam dann auch noch hinzu. Da habe ich gesagt, naja gut, das, aber die müssen raus. Ja, mit Bombenalarm können sie auch später raus. Dann hat er ja einen Grund, warum die fliegen müssen. Mhm. Da habe ich gesagt, und hier als Dankeschön noch ein unterschriebenes Plakat. Die anderen habe ich dann eingesagt.
Brutal. Ah ja, das ist eine krasse Geschichte.
Das sind alles so Geschichten, die halt so auftauchen, weißt du? Das ist jetzt eher eine Geschichte, die viel Arbeit erfordert. Es gibt aber auch noch lustige Geschichten, wie ich mit den Dubliners in Aale gespielt habe. Das war einfach ein lustiger Abend. Und danach sind wir zum Italiener in Aale noch essen gegangen, der halt einfach, wir sind da immer hin, der war also Veranstaltungs- und Künstler gebrieft, der konnte mit den Leuten umgehen. Das war ein sehr lustiger Abend, schon mit den Jungs vorher. Und dann waren wir da noch essen und dann waren wir da trinken und dann wurde es 6 Uhr. Und dann hat er irgendwann Müdigkeitserscheinung erzeugt. Also meine Jungs jetzt eher nicht. Die hätten noch weitergemacht. Dann habe ich gesagt, jetzt geht's ab ins Hotel. Welches Hotel? Wo ist dieses Scheißhotel und wie heißt's? Ich habe es einfach vergessen gehabt. Ich habe gesagt, ich fahre mit euch mit. Und zeig's euch. Ich konnte es ihnen ja nicht sagen, wo. Und dann war das egal. Und dann bin ich mit Seven Drunken Nights, Dubliners singen Seven Drunken Nights und andere Lieder durch alle turgelt und haben mir immer geguckt, das Hotel, nee, das ist's nicht. Hinter ist auch noch, das ist's nicht. Und irgendwann kam mir das Ratshotel, ja. So nach einer starken halben Stunde.
Geil.
Und dann sind wir zum Ratshotel und das war Gott sei Dank ja bis zu meinem Italiener nicht mehr so weit zum Laufen. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und bin dann heimgefahren. Aber ich habe mir unterwegs echt überlegt, ob ich jetzt so eine halbe Stunde weiterfahre, nachdem ich weiß, welches Hotel. War einfach lustig.
Ja, geil.
Dann bin ich am Tourbus da durch Aale gefahren und die haben gesungen, die haben Spaß gehabt. Mir war es irgendwann mal scheißegal. Ich werde das Hotel schon irgendwann mal finden. Die haben auch gar nicht den Anlass gehabt und den Anschein gehabt, dass ich jetzt mit aller Gewalt sofort und jetzt auf der Stelle ein Bett brauche. Wenn ich denen gesagt hätte, da hättest du noch einen Irish Pub, dann wäre kein Mensch ins Hotel gefahren. Dann hätten wir denen auch noch gestürmt. Ja, das sind dann eher lustige Geschichten.
Brutal. Hast du auch mal Künstler kennengelernt, wo du denkst, oh, schwierig. Also es gibt ja auch manche, die ja vielleicht nicht so, die man im Fernsehen sieht und man denkt, oh, voll nett. Und auf der anderen Seite sind es dann irgendwie so ein bisschen Pappnasen. Also du musst keine Namen nennen, aber...
Ja, gibt's einen. Ich habe einen einzigen so kennengelernt, habe ja eine Veranstaltung gemacht und dann nie mehr wieder.
Weil, also was ist, oder ist da irgendwas konkret vorgefallen? Oder wo du
gesagt hast, ich fand die Art und Weise, wie er mit seinem Publikum umging und bis heute noch umgeht, die Art und Weise, wie er dann hinterher schnell eine Autogrammstunde gemacht hat und die Autogramme hätte ich auch machen können, das war einfach so ein Haken. Also das war gar nichts, das war im Leben nicht, als das zu erkennen, wie er Kaiser hat. Und also ich habe auch damals den Agenten angerufen, das war der Agent von Michael Mittermeier und habe gesagt, oh, so was hast du denn da überlegt? Da hat er gesagt, Rainer, ich habe mir gar nichts überlegt. Ich dachte, ich mache das mal und glaub mir, das wird auch nicht mehr. Wir machen die Termine und fertig. Der ist dann auch in der Versenkung verschwunden und ist dann aber jetzt die letzten Jahre ganz groß wieder aufgestiegen. Hat auch mit seiner Frau zusammen, von der die sich mittlerweile von ihm getrennt hat, eine erfolgreiche Fernsehgeschichte gehabt. Und ja, aber so richtig glauben möge, tut denn niemand.
Okay. Ja, brutal. Was machst du denn jetzt gerade aktuell? Also an welchen Künstlern bist du jetzt gerade dran? Was ist so dein Daily Business?
Ach, wir wollten eigentlich nochmal die Kleinkunst wieder von vorne beginnen lassen in Schwäbisch Gmünd. Das hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Ob wir da nochmal den zweiten Anlauf nehmen.
Was heißt das? Also was habt ihr vorgehabt oder was war die Idee?
Naja, wir haben im Hofcafé in Hartlingsweiler ja eine Reihe hochgezogen gehabt, wieder mit Kleinkunst, die auch alle 7 Shows, die wir da eingebucht hatten, letzten Herbst waren ausverkauft. Aber es ist schwierig, einen Raum permanent aus- und einzurichten für Veranstaltungen. Die Bühne reinbauen, das Licht reinbauen, den Ton reinbauen, die Vorhänge aufhängen. Da habe ich heute einfach keine Lust mehr dazu. Ich war nächstes Jahr 70, also irgendwo ist dann auch Feierabend. Da habe ich dann auch keinen so großen Bock mehr. Deswegen haben wir das wieder gelassen. Und es gibt aktuell halt kein eingerichtet. Ich bräuchte einen eingerichteten Raum mit 100, 150 Plätze. Dann die Leute haben uns die Bude eingeraten, sowohl die Künstler wie das Publikum. Ja, also war der Bedarf ist da. Wir haben das ja unter dem Namen Spielplatz on Tour wieder ins Leben gerufen. Die Zeitungen haben ja, beide Zeitungen haben wir die komplette erste Seite gehabt. Also komplett meine ich komplett, also wirklich so, so die Flade. Wir sind wieder da, die Leute sind alle wie verrückt, hurra, hurra. Und die sind auch gekommen und haben mir wieder wie früher das Vertrauen geschenkt zu Künstlern, die sie eigentlich so gar nicht kannten. Matthias Kellner, den ich vorgestern wieder hatte in Reutlingen, der auch sicherlich in den nächsten Jahren noch größer wird. Der Junge ist 23 und toll. Also der hat gestern wieder in der Pause 120 CDs verkauft. Das schafft kaum jemand. Aha. Und ist relativ unbekannt. Also wir präsentieren, wie gesagt, wieder mehrere Künstler, die auch über die sozialen Medien kommen, wie ein Fabian Rommel. Mit denen bleiben wir aber in Stuttgart. Also wir spielen viel im Theaterhaus. Mit wir meine ich dann immer meinen Sohn jetzt mit dabei. Wir spielen viel im Theaterhaus und viel im Renitenztheater. In Schwäbisch Gmünd spielen wir eigentlich so gut wie gar nichts mehr, weil es einfach keine Spielstätte gibt. Mhm. Mein Bruder spielt jetzt zweimal diesen Monat. Und der ist halt auch Gmünder Gewächs. Wir mussten im Hofcafé den Uli Keuler wegen Corona absagen. Den spielen wir auch jetzt nochmal nach im Stadtgarten, im kleinen Saal. Aber es gibt keinen Saal. Die Leute sagen dann immer, ja, es gibt doch den Prediger, da sollten sie mal die Künstler hören. Die Künstler, auch mein Bruder, wir könnten ja mit meinem Bruder an den Prediger gehen. Will er nicht, spielt er nicht. Der Prediger ist ein sehr toter Raum. Das kann man aber auch nicht erklären jetzt hier mit verbalen Ausdrücken. Da muss man auf der Bühne stehen und den Raum spielen. Und das sagt mein Bruder, das sagt ein Willi Astor, die mögen den Raum nicht. Mhm. Also insofern gibt's den nicht. Und das wäre jetzt eigentlich gerade die 400er Hallen, wären jetzt gerade die Größen, wo man viele Künstler spielen könnte, die in den letzten Jahren, wie in Urban Priol zum Beispiel, die groß bekannt sind. Wir spielen mit dem Urban 10 Termine, aber nicht in Gmünd. Das ist einfach, der Raum, der ist nicht schön. Das ist ein Museum. Mhm. Kann man schwer erklären. Ja, weil die Leute, wenn sie drin sind, sitzen, das Publikum findet ihn schon schön. Mhm. Aber die Bühne ist zu niedrig. Das habe ich schon während der Umbauphase damals angemahnt, dass man die Bühne höher machen müsste, wenn man 26 oder 23 Reihen nach hinten stuhlt. Das ist nicht passiert. Ich bespiele den deswegen gar nicht, wenn ich ihn bespiele, gar nicht in der Vollkapazität. Weil die letzten 6, 7 Reihen sehen nichts.
Ja, der ist hast recht. Voll. Also wir haben auch schon ein paar Mal Prediger gemacht.
War, ja, aber wie gesagt, man hat damals auf jemanden, der es weiß, wie eine Bühne auszusehen hat, nicht gehört. Mit dem Argument, da gibt es tatsächlich auch, das habe ich damals auch ins Protokoll schreiben lassen, dass ich als Veranstaltungsspezialist das negiere, was hier beschlossen wird, weil man hat die Bühne so niedrig gebaut fürs Kindertheater. Gibt's, kann man nachlesen. Das ist etwas, was mir bis heute nervt. Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, du gehst dann mit manchen auf Tour oder spielst mit denen gerade im Theaterhaus, im Renitenztheater. Dann muss man das vorstellen, du buchst quasi die Location und setzt dann da einen Künstler rein. Oder wie läuft da die Logistik?
Naja, die Künstler haben ja irgendwann mal gemerkt, was wir an Arbeit liefern, was der Umgang von uns mit ihnen ist. Und wie gesagt, mit vielen ist man ja dann auch befreundet. Und bevor die sich dann auf irgendeine Stadt einlassen, irgendeine Stadthalle oder sonst irgendwas, wo sie nicht wissen, was sie erwartet, fragen sie halt, kannst du nicht auch Singen, Tuttlingen, Friedrichshafen, Künzelsau spielen? So, ja klar kann ich das, warum denn auch nicht? Das wäre früher schwierig gewesen, wo man die Karten und die Verkäufe noch mit Hardtickets gemacht hat, also Postversand und dann Karten zurück, wieder woanders hin. Heute das Wichtigste ist der Kartenverkauf und der funktioniert halt übers Internet und damit kannst du eigentlich überall spielen. Und das Zweitwichtigste ist die Werbung, die funktioniert halt auch vor allem über die sozialen Medien. Und ein bisschen Plakatierer findest überall, die Plakatierer sind tatsächlich immer noch im Business geblieben, wobei man denkt, ja, das ist ja eine Oldschool-Geschichte, aber wenn man durch die Gegend fährt, sieht man immer noch Plakate. Voll. Und die Jungs sind alle noch da. Ich schaffe heute mit Plakatierern zusammen, mit denen ich schon vor 30 Jahren zusammengearbeitet habe, wo ich auch weiß, die nehmen nicht die Plakate, schmeißen die Hälfte in die Ecke oder geben es an Kindergarten zum Hinter draufmalen, sondern kleben jedes Ding raus. Und es ist auch nach wie vor wichtig, die Plakatiererei. Das ist immer nur das, was der Fritz Raumerl als den Sand, den der Wind vorbeitreibt, der wird damit eingefangen. Es sind nicht alle Leute in den sozialen Medien unterwegs. Vor allem nicht in dem Bereich, den wir ja vor allem abdecken mit Kabarett und Comedy. Rock'n'Roll machen wir ja nicht mehr so viel. Also im Prinzip ja nur noch, das Festival Schloss Kapfenburg, das ich vor 25 Jahren ins Leben gerufen habe, die Idee. Und das ist die einzige Geschichte, wo ich noch meine alte Rock'n'Roll-Kontakte nutze, um das Programm zu machen.
Okay.
Oder halt, was natürlich auch wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn man ein Festival betreibt, dass man die Festival-Leute oder die Festival-Leiter kennenlernt. Aber dazu war ja auch jahrelang der Sprecher aller Festivals in Baden-Württemberg. Da gab es ja mal eine Aktion, die vielleicht noch jemand in Erinnerung hat. Wir können alles außer Hochdeutsch. Mhm. Und in dem Zusammenhang kam man dann auf die Idee in Baden-Württemberg, was gibt es denn an spezielle Sachen? Und dann kam man drauf, dass die Kultur was ganz Spezielles ist. Ist es auch. Wir haben die höchste Kleinkunstbühnendichte und haben mit 13 Festivals damals, Sommerfestivals, auch die höchste Sommerfestivaldichte für Kultur im ganz breiten Sinn. Also da ist ja auch darstellende Kultur, da ist ja alles vertreten. Vom Kulturhof Friedrichshafen über das ZMF in Freiburg, damals noch der Gaffenberg. Da gab es auch noch das Festival der Brasil in Tübingen. So, und dann kam der dann kam das Staatsministerium durch einen Herrn Hörmann und der SWR durch einen Lothar Hasel auf die Idee, das könnte man doch mit in diesen, wir können alles außer Hochdeutsch integrieren, um nochmal eine Wertmarke zu schaffen, die sich vor allem gut verkaufen lässt. So. Und das hat gut funktioniert. Die 13 Festivals haben gesagt, das ist eine tolle Idee. Man hat ja dann auch einen riesigen Werbetag gehabt. Das hieß dann, die Sache hieß Wunderland, oder das betituliert. Und das Wunderland wurde vom SWR massivst unterstützt. Mit Fernsehaufzeichnungen, mit, meine Güte, wir haben, ich glaube, der Werbeetat beim SWR war damals fast 2 Millionen.
Boah, okay, damit kann ich schaffen.
Ja, die haben da reingelotzt wie die Verrückte. Und das Staatsministerium aus der Kampagne hat es bezahlt. Und da konnte ich ja die 13 Festivals nicht irgendwie jetzt allein rennen lassen. Also hat man ein Gremium gebildet, das dann die Festivals vertritt. Und innerhalb dieses Gremiums musste ja dann auch einen Häuptling geben. Ja, und das war dann halt ich. Ja, das hat einen einfachen Grund gehabt. Zum einen war der Lothar Hasel, der Marketingchef vom SWR, den kannte ich schon 20 Jahre. Und mit dem haben wir schon viele Sachen gemeinsam gemacht gehabt. Mit dem hatte ich auch in den 90er Jahren die erste Comedy-Fernsehserie entwickelt. Da gab es das alles im Fernsehen noch gar nicht. Komik und Comedy ist 8-mal aufgezeichnet worden. Und ich habe damals gesagt, jetzt Moment mal, da steht ein Übertragungswagen vor der Tür für Fernsehen und es steht, der Übertragungswagen nimmt ja Ton auf. Können wir doch eigentlich auch im Radio versenden. Und Comic und Comedy war tatsächlich bundesweit die erste bimediale Sendung.
Krass.
Und die hat natürlich das auch genutzt. Die kommen jetzt gerade ein bisschen im Kreis rum. Auf das können wir nochmal zurückkommen. Auf jeden Fall, warum ich zum Sprecher wurde, wie gesagt, den Lothar Hasel kannte ich aus dieser Comic- und Comedy-Serie. Und im Staatsministerium war damals ein gewisser Herr Dr. Rudi Böhmler der Chef. Und so, zudem meine Kontakte ja auch sehr gut waren, nachdem ich mit ihm ja in mehrere Gremien gesessen bin. Ja, war ja logisch, dass ich dann einfach den Sprecher mache für alle Festivals in Baden-Württemberg, vom ZMF über was weiß ich wo.
Krass.
Und Lothar habe ich, wie gesagt, kennengelernt durch Komik und Comedy, diese Sendereihe. Und ich habe damals auch schon sehr früh begriffen, dass die Leute neben der Sendung als solches einfach wissen wollen, wie das funktioniert, also sozusagen Making of. Mhm. Und wir haben dann immer bei der Aufzeichnung die Leute haben im Vorfeld schon Interviews gemacht und bei der Aufzeichnung Interviews gemacht mit dem Bürgermeister, mit den Künstlern, mit dem Publikum. Und wenn die Sendung dann am Abend, am Sonntagabend ausgestrahlt wurde, 2-3 Monate später, haben wir im SWR 1 die komplette Morgenstrecke gehabt von 8 bis 12 Uhr für Komik und Comedy am Abend. Mit Ausschnitten schon, mit Interviews, mit natürlich 4 Stunden lang Tribim. In den 90er Jahren ist Radio noch ein ganz anderer, mit einem ganz anderen Stellenwert wie heute. Und haben tatsächlich abends auf der 20.15 Uhr Schiene mit einer 90-Minuten Unterhaltungssendung, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, einen Marktanteil von bis zu 17% gehabt.
Ja, also so zum Vergleich 17%. Gut, das Dschungelcamp liegt noch ein bisschen weiter drüber, aber schon eine sehr, sehr solide, also eine sehr erfolgreiche Sendung. Also
man darf nicht vergessen, derzeit kamen die Privaten hoch mit Film am Sonntag, Superfilm am Sonntag, noch superer Film am Sonntag. Und wir dann mit unserer schwäbischen Comedy-Serie, Comedy-Reihe, einfach Leute abgefilmt. Hans Lieberg oder Graf Musikhoff oder Misfits oder was wir 3-4 Leute auf der Bühne hatten, haben 17% Sorge da dagegen.
Wo habt ihr das aufgezeichnet?
4-mal im Unipark und dann sind wir spazieren gegangen. Dann waren wir in Friedrichshafen, im Bahnhof Fischbach, und wir haben immer 2 Abende aufgezeichnet. Das war mein Wunsch und das hat auch funktioniert. Danach ist man nach der ersten Aufzeichnung ein bisschen was trinken gegangen. Dann haben sich alle kennengelernt, Kameraleute, Regie, Künstler, Techniker. Wir haben alle geguckt, dass die alle in einem Hotel sind, dass man alle abends gemeinsam essen, dass die Hotelbar ein bisschen länger offen hat. Und so war der 2. Tag völlig entspannt. Alle haben Spaß gehabt und kann mich nicht erinnern, dass mir jemals vom ersten Tag vielleicht was eingeschnitten, Publikumsschuss oder sowas. Aber die Künstler selber, denen ihre Auftritte, war immer nur vom 2. Tag. War einfach locker. Haben Spaß gehabt, haben vorher ihre Probe gehabt.
Ja.
Wir waren alle locker drauf.
Krass.
Ja.
Sehr schön. Abschließend, wer ist denn dein Lieblingskünstler? Also hast du jemanden, wo du sagst, den oder die finde ich nach wie vor outstanding. Gucke ich gern, bin ich auch gerne in der Show, wenn die irgendwas spielen.
Ist natürlich schwierig zu beurteilen, weil wie gesagt, ich habe ja ganz viele auch private Kontakte zu den Künstlern und der am meisten verkannteste Künstler, weil er sich in der Öffentlichkeit immer ein bisschen raubeinig gibt, ist für mich Mario Barth und mit Mario bin ich auch wahrscheinlich am engsten befreundet. Bis heute, ja.
Ein schönes.
Ja, weil wir sehen uns auch außerhalb und wenn es was zu unterstützen gibt, egal bei wem, ob ich jetzt Bretter bei ihm auf der Veranda, auf der Bode bohre oder er mir irgendwo hilft, wenn ich irgendwo ein Problem habe. Das ist eine ganz, ganz tiefe und innige Freundschaft geworden und ich mag ihn auf der Bühne. Ich finde sein Handwerk großartig, seine Pointe sitzen. Niemand hat so ein gutes Timing wie er, da kommt lange nichts nach ihm. Und wenn man dauernd auf ihm rumhackt, weil er das Thema Mann-Frau bestreitet, naja gut, das ist halt unser Leben von Adam und Eva. Da hat der Streit angefangen und wenn heute jemand eine Comedy drüber macht, dann muss immer sehen, er macht das seit 20 Jahren und niemand fühlt die Halle bis heute so zuverlässig wie er. Also ganz so schlecht kann es nicht sein. Ja.
Voll.
Sehr schön. Rainer, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war sehr spannend. Ich glaube, wir können nur ewig Anekdoten anhören und so weiter.
Ich habe noch viele. Du kannst das
sehr gut.
2 Stunden machen.
Sehr gut. Dann wird es auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwann mal einen 2. Teil geben mit mehr Anekdoten von prominenten Künstlern und dir. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, hat genauso viel Spaß gemacht mit euch zwei. Super. Und der Kaffee war auch gut.
Das freut mich.
Ihr habt eine Gmünder Geschichte für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info@gmündcast.de oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast.
Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.